Hier ist Pia von Opinory und eine neue Folge OMR Media. Ich hatte hier schon ein paar Mal Medienjournalistinnen im Podcast zu Gast, Marvin Schade, Ulrike Simon, also Journalisten, die sich hauptamtlich mit dem Geschehen innerhalb der Medienbranche beschäftigen. Und mein heutiger Gast, Peter Turi, kann nur teilweise in diese Kategorie eingeordnet werden. Peter Turi betreibt den Branchendienst Turi 2 und in Klammern erklärt im Podcast ein für alle Mal, was es mit dieser 2 auf sich hat. Und in unserem Gespräch geht es aber um ein Thema, das ein Stockwerk drüber liegt. Also was ist das für eine Art von Journalismus? Und was ist das für eine Art von Zielgruppentargeting? Was ist das für eine Art von Geschäftsmodell, das er da betreibt? Das Ganze nennt Peter Turi selbst Community-Journalismus, also eine Haltung, die er sich selbst verordnet hat, um eine Zielgruppe auf Augenhöhe zu erreichen. In gewisser Hinsicht haben sich viele Redaktionen eine Art Community-Zugang auf die Fahne geschrieben, insbesondere dann, wenn sie Abo-Strategien verfolgen. Und ich habe mit Peter darüber gesprochen, ob man auch als Massenmedium ein erfolgreiches Community zentriertes Modell verfolgen kann und wie, warum die Zeit und der Spiegel sich hierin unterscheiden oder worin, von welchen Ressourcen ein aktives Community-Modell-Management abhängig ist, warum Peter mit seinem eigenen sehr loyalen, sehr aktiven Community kein Paid-Content-Modell verfolgt und last but not least, warum er sich in seiner Berichterstattung in der Debatte um Gendern, ja, nein, wie, zum generischen Femininum entschieden hat, zumindest so als einen ausführlichen Test und wie das ankommt. Neben oder hinter all diesen Themen fiel mir immer wieder auf, dass ich bei Peter wirklich hervorstechend finde, wie neugierig und offen er auch als gestandener Typ jenseits der 60 geblieben zu sein scheint. Also auch in dieser Hinsicht Ohren auf für Peter.
Peter, herzlich willkommen bei OMR Media. Es ist irgendwie unglaublich, dass du das erste Mal da bist. Und wir haben ein ganz konkretes Thema vor der Brust. Aber bevor wir über dieses Thema Community-Journalismus sprechen, will ich die Gelegenheit kurz nutzen, mit dir über Turi 2 zu sprechen. Also ich glaube, keiner, der den Podcast hier regelmäßig hört, ist nicht Abonnentin von Turi 2. Oder ich glaube, da gibt es eine sehr große Überlappung.
Du schmeichelst, Pia.
Aber ich habe das hast du schon mehrfach erzählt, aber ich muss es noch einmal für meine und unsere zuhörenden Ohren klären. Warum heißt dieser Branchendienst Turi 2 und nicht etwa Turi 1? Also bist du Turi 1 und dein Produkt ist Turi 2 oder wie verhält sich das?
Naja, seit ich mit Heike verheiratet bin, sage ich, naja, hier, da ist Turi 2, das ist die Heike. Aber das war nicht der Ursprung, weil wir sind erst knapp 2,5 Jahre verheiratet. Also der Ursprung war einfach so, dass ich einen Küchenblog gemacht habe, als ich pleite gegangen war. Ich bin 2001 gescheitert mit dem Versuch, eine neuartige Suchmaschine zu machen. Und dann habe ich einen Küchenblog gemacht gegen meine schlechte Stimmung, Depressionen, weil die Therapeutin gerade mir geraten hat, machen Sie einen Küchen, Sie müssen jetzt kochen, Sie müssen lernen, das zu lieben. Statt Journalist sind Sie jetzt Hausmann, das müssen Sie lieben und machen Sie doch ein Kochbuch. Und statt einem Kochbuch habe ich einen Kochblog gemacht, der hieß Küchenruf. Mhm. Und Küchenruf ist ja auch das, was die Quintessenz einer Nachricht ist. Also es stammt aus der Zeit von Henry Nann, was der Küchenruf dieser Geschichte oder Küchenzuruf, das ist der Kern der Geschichte, die man einfach weitergibt. Und deswegen habe ich den Blog Küchenruf genannt. Ich habe da gekocht und gelegentlich mal so einen Zuruf in Sachen Medien gemacht. Und dann hatte ich irgendwann 200 Abonnenten. Und die eine Hälfte der Abonnenten interessierte sich für Rezepte und die andere Hälfte wollte eigentlich die Medien-Sachen lesen. Und dann haben die Küchenleute haben dann gesagt, was sollen die blöden Medienartikel? Und die Medienleute haben gesagt, das ist ja ganz nett, aber lassen Sie doch die Kochrezepte weg. Und um die beiden Zielgruppen zu trennen voneinander, habe ich einen zweiten Blog aufgemacht und der hieß dann der Einfachheit halber Turi 2.
Und was ist aus dem ersten geworden?
Ja, der ist leider irgendwie untergegangen, weil das war blog.de, hieß diese Blog-Community. Die hat irgendwann Burda gekauft und damit war sie dann irgendwie ruiniert und ist irgendwann tatsächlich komplett abgeschaltet worden, 2014 oder so. Deswegen sind auch alle alten Artikel verloren und vor allem dieser Küchenzuruf. Aber ich bin ganz froh, weil Im Jahr 2004 war das, da war ein Küchenblog noch was Originelles, weil ja dieses Medium Blog relativ neu war. Aber heute gibt es ja Kücheninfluencer ohne Ende und in Wahrheit koche ich gar nicht so toll.
Du hast da ja mit dem Küchenblog und dann dem abgespaltenen und dann eigenständig laufenden Medienprodukt oder Branchendienst die Vertikalisierung vorweggenommen und mit Turi Newsletter etabliert als ein zentralen Kanal deiner Publikation, was der viel später dann in eine Richtung des Common Sense gewandert ist.
Ja, das stimmt. Also in dem Moment weiß man es nicht, wenn man was ganz Neues macht, weil es einem ja nicht klar ist, dass was hinterherkommt. Also als ich 2006 oder 2007 war ich wirklich der erste Journalist in Deutschland, der morgens um 5 aufgestanden ist und um 8 dann ein Newsletter verschickt hat, so mit Aggregationen. Es war einfach der Service. Ich habe 5 Tageszeitungen gelesen, damals wirklich ganz am Anfang wirklich noch physisch. Das ging einfach schneller und es war auch nicht so komfortabel, die digitalen Ausgaben. Und ich habe wirklich zwischen 5 und 8 die Newsletter gemacht. Und der Erfolg war dann, dass relativ schnell 20.000 Leute gesagt haben, das ist ja echt geil, dass da einer vor mir aufsteht und das gelesen hat. Das war damals total unüblich. Wir haben dann morgens, wenn wir zusammengestellt haben, da war noch kein Spiegel. Da gab es noch keine Leute, die morgens schon so früh aufgestanden sind.
In vieler Hinsicht Early Bird. Wie viele Abonnentinnen sind das heute?
20.000. Das ist geblieben. Und so 10, 12 machen den Newsletter wirklich auf. Inzwischen gibt es auch eine App, die manche nutzen. Manche sagen auch, ich gehe lieber auf die Website. Jüngere sagen teilweise, ich lese es praktisch über Twitter. Also insgesamt sind es immer noch diese 20.000 Leute aus der Branche.
Und wenn man euch liest, dann weiß man, ihr pflegt einen sehr eigenen Ton. Ich weiß nicht, ob man das einen...
Also findest
du? Ja, schon. Ja. Ich weiß nicht, ob man es einen humoristischen Abstand zu euren Subjekten der Berichterstattung nennen kann, aber man hat das Gefühl, ihr wollt nichts und niemanden zu ernst nehmen. Ist das wahr oder bestätigst du das und was für ein Prinzip steckt dahinter, wenn ja?
Also ich sag mal, in der Branche, wir schreiben ja über Journalismus, wir schreiben über Marketing, wir schreiben über PR. Also wenn man das zu ernst nimmt und ungefiltert immer nimmt, dann ist das einfach nicht zu ertragen. Ja? Weil du weißt ja, jeder verkauft sich selber, die Branche ist eitel, das Marketing hat gar keine andere Funktion, außer was zu verkaufen, die PR färbt auch alles schön. Also wenn man da zu viel glaubt, zu viel Formulierung übernimmt, ist das einfach unerträglich zu lesen. Also 2-mal am Tag machen wir ein Newsletter, da muss so eine ironische Brechung rein oder auch anders gesprochen mit Humor oder ein bisschen Sarkasmus, ist das alles besser zu ertragen.
Und ihr betreibt eine Form des Journalismus, über die wir heute sprechen wollen. Wir nennen es Community-Journalismus oder du nennst es so. Und du schriebst in einem polarisierenden Beitrag im Branchenblatt Journalistin kürzlich, ich lese es jetzt mal vor, es gibt eine großartige Zukunft für uns, für etablierte und für neue junge Medienmacherinnen und Journalisten, wenn wir die Art ändern, wie wir die Welt betrachten, beschreiben und bearbeiten. Nach dem Boulevard, dem Katastrophen, dem Haltungs- und Meinungsjournalismus sollte eine neue Form von Journalismus erblühen, der Community-Journalismus. Der Journalismus auf Augenhöhe auf Augenhöhe die Kommunikation mit der und für die Zielgruppe. Also ich finde, dieses Zitat ist ein schöner roter Teppich für unser Thema. Kannst du erklären, wie du Community-Journalismus für dich und für euch definierst? Was ist das?
Ja, also Community-Journalismus ist Journalismus auf Augenhöhe, Kommunikation mit und für die Zielgruppe. Also im Kern ist es natürlich eine Haltung. Und zwar die Haltung, und das musste ich auch lernen, also ich glaube, dass ich auch nicht als Community-Journalist angefangen habe, obwohl ich es natürlich ein bisschen gelernt habe. Ich komme ja von einem Branchendienst, ich habe mal den Kress-Report gekauft, der hatte 1956 Abonnenten und ich kannte die auch alle, weil ich mal die an der kaputten Abonnentendatei sehr lange dran rumgebaut habe und konnte den Leuten wirklich, wenn sie anriefen, sagen, ja, ich weiß, Sie sind der Herr So-und-So und Sie sind seit 1966 Abonnent. Da wurde nämlich der Kress-Report gegründet und wenn du 2000 Leser hast oder 2000 zahlende Leser, das ist natürlich schon auch eine Community. Das heißt, ich komme nicht so vom Massenjournalismus, habe zwar die Deutsche Journalistenschule in München besucht, 84, 85, aber war dann eben ab Mitte der 90er Jahre, ab 96, habe ich bei Günter Kress Branchenjournalismus gelernt. Also für eine kleine Community arbeiten. Und vielleicht kommt das daher, dass ich auch kompetenter bin in dem Bereich, was mache ich für eine kleine Gruppe als Massenmedien. Ja, ich habe nie für eine Zeitschrift oder so gearbeitet, die Millionen Leser hat. Finde das unfassbar schwer. Ich finde es viel leichter, für jemanden Journalismus zu machen oder einen nützlichen Service zu machen, den ich vor Augen habe. Also ich kenne auch wirklich ungefähr die Hälfte meiner 20.000 Leser. Ich kenne eigentlich fast alle. Wir verschicken zum Beispiel die Edition an 10.000 Leute. Also ich bin eher der Spezialist für die kleinen Zielgruppen und kann nicht alles beantworten, wie die Massenmedien es machen müssen. Ich glaube aber, dass der Trend im Journalismus zur kleinen Zielgruppe geht.
Okay, das wollte ich genau fragen. Also wenn du sagst, dem Community-Journalismus gehört die Zukunft und wie ich Community-Journalismus von dir verstehe, ist das zumindest überlappend auch mit einer viel besprochenen Vertikalisierung, das heißt Spezialisierung in bestimmte Spezialgebiete hinein. Und absolut. Bespielung einer spezifischeren, klar abgrenzbaren Zielgruppe. Aber funktioniert dieses Modell, dieser enge Austausch, den du und dieses tiefe Verständnis, das du von der Zielgruppe, die du bespielst, prägst, funktioniert dieses Modell, funktioniert das für nachrichtengetriebene Massenmedien, also ein Spiegel Online, die auch eine loyale Audience aufbauen wollen, die auch die Nutzer zum Zahlen bringen wollen? Was für Elemente lassen sich davon übertragen für große Massenmedien?
Jetzt komme ich natürlich an ein logisches Problem, liebe Pia, weil du sagst, also ich sage ja, Community-Journalismus ist eine Haltung, die auch sagt, ich bin nicht schlauer oder nicht kompetenter als meine Zielgruppe. Mhm. Ich bin also weder der große Welterklärer, Mansplaining nehme ich mal als Begriff, Mansplaining-Journalismus, diesen Begriff habe ich jetzt da eingeführt, als ich das im Journalist geschrieben habe, habe ich sehr viel Resonanz drauf gekriegt, dass das polemisch wäre oder was ist überhaupt Mansplaining? Du weißt, was Mansplaining ist, oder?
Ich weiß, was Mansplaining ist. Es ist mir mehr als einmal begegnet.
Also ein alter, weiser Mann erklärt dir ungefragt die Welt. Deswegen, ich erkläre sie dir jetzt auch wirklich nur, wenn du fragst. Aber eigentlich will ich als Journalist im Community-Journalismus, bin ich weder Welterklärer, dass ich es besser weiß als meine Community, noch bin ich Wadenbeißer, dass ich immer nur das Negative finden muss und dass ich jedem so ab und zu mal eine verpasse. Ich höre zu, ich stelle die Ohren auf Lauschen und bemühe mich eher für die Community, die Kommunikation zu organisieren. Das heißt, wenn du jetzt die Frage hast, wie ist es eigentlich mit dem Community-Journalismus, wo taugt der, ist es eigentlich unlogisch, wenn ich es erkläre, sondern wir müssen es eigentlich diskutieren. Das haben wir auch gemacht, also mit dem Journalist haben wir dann sind wir ins Clubhouse gegangen, und haben das diskutiert und das war ganz toll. Und ich habe auch ein paar Sachen dann gleich zur Seite gelegt, weil ich sagte, ja, okay, das war jetzt wirklich meine Erfahrung, aber die kannst du nicht, es hat mitdiskutiert der Stefan Schröder vom Wiesbadener Tageblatt, der hat dann wieder ganz andere Gedanken dazu. Das heißt, eigentlich müssten wir es diskutieren, nicht ich dir erklären. Mhm. Also ich kann aber, wir können natürlich gemeinsam versuchen zu sagen, okay, könnte das auch anderswo funktionieren. Aber das muss ich echt vorausschicken, dass ich jetzt nicht dir die Welt erklären kann oder den anderen Kollegen. Dann kommen die natürlich sofort und sagen, ja, Moment, bei uns ist ganz anders.
Und das sagst du, ist eine spezifische Haltung von einem community-getriebenen Journalismus.
Ja, weil ich nicht denke, dass ich schlauer bin. Also ich bin zwar 60 Jahre alt und habe 40 Jahre lang Journalismus gemacht, habe dies und jenes erlebt, aber trotzdem meine Erfahrung ist nicht allgemeingültige und ist nicht die Erfahrung, die du hinterher gemacht hast oder die du schätzen wirst.
Warum ich diese Haltung spannend finde und auch nochmal auf diesen Bezug zu Massenmedien weiter eingehen möchte, ist, weil ich glaube, diese Haltung hat eine, also ist deutlich vielversprechender, wenn es darum geht, eine loyale und auch möglicherweise zahlende Audience aufzubauen, als der klassische Elfenbeinjournalismus, wenn man das mal als Gegensatz so definieren möchte. Kannst du denn Beispiele und Redaktionen in deinem, die du verfolgst, nennen, die diese Haltung auch erfolgreich prägen und praktizieren?
Also ich habe in dem Artikel, den ich für den Journalist geschrieben habe, wo ich dieses Plädoyer eben für Community-Journalismus gehalten habe, habe ich gesagt, also ein deutlicher Unterschied ist bei zwei Medien, die wir beide kennen und die wir wahrscheinlich beide schätzen. Das eine ist die Zeit, das andere ist der Spiegel. Ja, in Sachen Community macht die Zeit eigentlich alles anders und ich finde auch besser als der Spiegel. Also das beginnt bei der Haltung, der Kultur, Chefredakteur. Die Zeit sucht glaubhaft das Gespräch. Also man sieht sie wegen ab, sie organisieren Debatten. Beim Spiegel, da habe ich immer das Gefühl, die haben nie ganz diese Arroganz abgelegt, die früher ja wahrscheinlich vielleicht gefragt war und normal war. Das ist ein Kind seiner Zeit. Diese Arroganz, dass mir die Sache von klügeren Menschen erklärt wird, dass von oben herab eigentlich argumentiert wird. Mhm. Du kannst das auch an den Chefredakteuren festmachen. Also Giovanni Di Lorenzo, wann immer du den irgendwie mit dem ins Gespräch gehst, auf jedem Podium, in jeder Situation, schafft er das, eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Und du hast das Gefühl, er will wirklich, dass die anderen mitdiskutieren. Wenn du mal Steffen Klusmann auf dem Podium erlebt hast, na ja, also ich sag mal, da sinkt die Temperatur im Raum. Ne? Mhm.
Ich denke gerade noch habe zwei andere Beispiele im Kopf und frage mich, wie sich da in diesem Spannungsfeld Spiegel versus Zeitverhalten. Einmal die Financial Times, die ja sehr erfolgreich eine zahlende Community und Audience global aufgebaut haben, aber sehr, sehr großes Selbstbewusstsein in ihrer Analysefähigkeit und Erklärkompetenz der Welt haben. Wie würdest du die da einordnen?
Also Community-Journalismus muss ja nicht heißen, dass ich jetzt nicht auch kluge Analysen mache, sondern das ist ein Element, was da stärker dazukommen sollte. Und das ist total richtig, dass die FT über diese Analysen und so weiter auch an Profil gewinnt. Aber ich habe in Deutschland, sehe ich stärker, wie sehr die Zeit floriert, wie die auch ihre Umsätze und Gewinne steigern, wie sie ständig neue Töchter bilden und neue Leute einstellen, während es beim Spiegel hat doch insgesamt von der Auflage, Umsatz, Beschäftigtenzahl von einem sehr hohen Niveau kommen, ein bisschen bergab geht. Ne?
Die Zeit hat da, glaube ich, auch ein wirklich brillantes Team. Freunde der Zeit, deren Teamleitung Wenke Zanakakis hier auch mal im Podcast war, die sich ganz hauptamtlich darum kümmern, die Community rund um Abonnenten und Abonnentinnen, aber auch nicht zahlende Leserinnen zu bespielen und Veranstaltungen und Formate für die zu schaffen, die die Bindung prägen. Glaubst du, dass so etwas notwendig ist, damit es funktioniert? Ein Team, was sich hauptamtlich darauf fokussiert?
Also wenn du so ein großes Medium bist wie die Zeit mit so vielen mehreren hundert Mitarbeitern, kannst du da natürlich extra Abteilungen gründen. Aber eigentlich ist das Entscheidende die Haltung, dass es von oben bis unten durchgelebt wird. Ne? Dass man einfach die ganze Einstellung hat, nicht wir. Also was ist ein typischer Reflex eines klassischen Journalisten? Da machst du einen Kommentar dazu, ich mache einen Kommentar, wir machen ein Interview dazu oder sozusagen wir machen einen Selbsterfahrungsartikel, wir diskutieren, wir machen Pro und Contra innerhalb der Redaktion. Das sind alles so Ideen, wo ich sage, hey Leute, warum geht ihr nicht raus und fragt die Leute da draußen, die ja auch kompetent sind.
Ist in der Hinsicht, würdest du sagen, betreibt die Bild mit ihrem Format oder Konzept des Leserreporters da erfolgreichen Community-Journalismus in deinem Sinne?
Nee, also der Leserreporter ist meiner Meinung nach gar kein Beispiel für Community-Journalismus. Der Leserreporter soll ja nur Material liefern, ne? Fotos oder Videos. Also eine echte Meinung oder Teilhabe von dem Leserreporter ist überhaupt nicht gar nicht vorgesehen. Also die Idee ist da eine andere. Ne? Die sollen den Promi in einer verfänglichen Situation fotografieren, dass man exklusives Material hat. Aber das ist ja keine Teilhabe. Nee, das ist kein Community-Journalismus, finde ich.
Wie ist das mit lokalen Medien und also Lokalredaktionen? Gibt es da Best Cases für Community-Journalismus in Deutschland oder auch jenseits?
Ja, da stellst du wieder einen ganz schön hohen Anspruch an mich, Pia, dass ich da einen Überblick habe. Also ich kenne ein Beispiel, wo es, glaube ich, ganz gut funktioniert, weil ich den Mensch ganz gut kenne, der es initiiert hat, Sebastian Thurner. Ja, also vom Tagesspiegel. Mhm. Also der Tagesspiegel gehört ja auch zu Holzbrink. Vielleicht haben die sich auch ein bisschen befruchtet mit der Zeit, aber Sebastian hat auch vieles selbst auf den Weg gebracht, wenn er jetzt auch weg ist inzwischen. Also er hat nämlich gesagt, in dieser Gesamteinheit Tageszeitung, die natürlich Gefahr läuft, so die alte Idee der Tageszeitung ist ja, von der Marktfrau bis zum Professor, jeder liest sie, jeder kriegt seine lokalen Informationen. Daher ist natürlich in einer Stadt wie Berlin unfassbar schwer, und auch für andere Zeitungen in Zukunft, dass von jung bis alt, von gebildet bis ungebildet, alle die Tageszeitung vor Ort lesen, ist wahrscheinlich nicht mehr realistisch, wenn sich die Zeitung nicht sehr stark ändert und öffnet. Also und der Sebastian hat gesagt, in dieser Zeitung, in diesen 200.000, 300.000 Lesern stecken 5 kleinere Zielgruppen drin. Die Politik-Community, die Medienszene, die Gesundheitsbranche, Startups, ich glaube, das war die 4. und die 5. war, glaube ich, die Kunst. Das war mal seine Ausgangsthese. Und dann hat er diese große Gesamteinheit Zeitung zerlegt in kleinere Communities, mhm, und hat für die spezifische Angebote geschaffen. Teilweise bezahlt, teilweise die Ärzte, die Wissenschaftler, die treffen sich da immer, also Events. Also er hat die vernetzt, aber er hat aus dem großen, nur zuhörenden Publikum eine hat es zerschlagen in viele Communities, auch regional. Also er macht so Stadtteil-Newsletter und so weiter. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Also ja, zumindest der Marktanteil vom Tagesspiegel steigt und andere gehen stärker nach unten. Und er hat auch neue Geschäftsfelder aufgemacht. Also das ist für mich so ein bisschen Best Case, dass er aus einer großen Audience eine Reihe von Communities gemacht hat.
Wenn ich das richtig verstanden habe, verfolgt er jetzt in seiner Zeit nach dem Tagesspiegel auch genau dieses Konzept mit Table Media weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte mal verstehen von dir, was du dazu sagst, dass viele Redaktionen ja sagen, sie haben genau für das, was du da gerade am Beispiel Tagesspiegel beschrieben hast, nicht das Geld. Also nicht das Geld in Thema Community zu investieren. Also zum Beispiel für Events oder für einen aktiven Austausch, auch in Kommentarspaltung. Und würdest du sagen, dass das etwas ist? Ist Community-Journalismus etwas, was man sich leisten können muss?
Ich würde eher sagen, im Gegenteil, man muss es sich leisten können, die Community zu ignorieren. Wenn man halt, also wenn man sagt, die Community ist ein bisschen auch die Zukunft und dann kümmert man sich, sagt man, man hat kein Geld für die Zukunft. Das heißt, ja, was heißt das dann? Man zieht noch so viel Geld raus, wie es geht und irgendwann macht man den Laden dicht. Also sozusagen keine Zeit für die Zukunft zu haben und kein Geld für die Community. Es gibt das Bild des Menschen, der mit einer Säge an einem Baum sägt und dann sagt jemand, schärf doch mal die Säge hier, du tust dir ja so schwer. Und dann sagt er, keine Zeit.
Genau daran habe ich auch gerade gedacht, ja. Ja. Um nochmal konkreter auf die Finanzierung von Community-Journalismus und deiner These einzugehen.
Aber ich habe noch eine Ergänzung,
ja, bitte.
Pia. Vielleicht muss man dann an anderen Stellen Geld sparen. Ja? Also unternehmerisches Handeln heißt, das Geld da hinzupacken, wo die Zukunft ist. Und das heißt, man muss dann vielleicht gewisse Dinge auch bleiben lassen, liebgewordene
Sachen. Zum Beispiel? Sachen.
Also sag mal, in welchem Bereich? Frag mal konkret.
Also ich bin die Schwäbische Zeitung und wir haben kürzlich unsere Kommentarspalte zugemacht, weil einfach wahnsinnig aufwendig in der Moderation und die dröfste Sparrunde gerade hinter uns.
Also jetzt, ich nehme mal eine Tageszeitung, die ich vor Augen habe, der Wiesbadener Kurier-Tageblatt. Da hast du sehr regelmäßig zu jedem großen Artikel ist immer einen Kommentar der Redaktion dazu. Also die machen sehr viel dieses, wir müssen alles kommentieren. Mhm. Aber das sind immer dieselben Redakteure, die alles durchkommentieren. Ja. Mhm. Wenn man mal zum Beispiel da anfangen würde, wir holen da diverse Gruppen rein, junge, migrantischer Hintergrund, weiblicher. Also wir gehen mal weg von dem hier, geben die üblichen Kommentare ein. Wir machen mal alle Diskussionen, Kommentarspalte, fangen wir an, da so viel Luft wie möglich von außen reinzukriegen. Wir machen Wir haben einfach nicht mehr die Haltung, ist das Wichtigste, wie wir das kommentieren, sondern wir versuchen da Leute aus unserer Leserschaft reinzukriegen und das damit zu belohnen. Das heißt, wenn ich dann online irgendwie kommentiere, dann bleibt das nicht online, sondern ich gebe eher das Versprechen, wenn du hier online mitmachst, dann schaffst du es auch mal ins Gedruckte, in die gedruckte Zeitung zum Beispiel. Mhm. Oder du machst Veranstaltungen, das heißt einfach, was diskutiert die Stadt denn gerade? Hier ist das Verkehrschaos, die Bundestagswahl, die Corona-Maßnahmen, den Jugendtreff. Dann lass es doch diskutieren, mach doch Events, schneid's mit. Man kann heute Audiomitschnitte machen, man kann Videos machen, man kann aus den Audios und Videos kann man wieder als Artikel in die Zeitung bringen. Man könnte große Teile, finde ich, sollten der Zeitung online kostenlos stehen und nur ein kleinerer Teil hinter einer Paywall, sodass man die Leute, die das Geld haben und die bezahlen wollen, zum Beispiel auch für Print, dass man das abkassiert, dass man also dieses Geld mitnimmt, wo es da ist, aber dass man jungen Familien, die sich vielleicht nicht leisten können, 45 Euro pro Monat, dass man denen doch auch ein substanzielles Angebot digital kostenlos gibt.
Das würde ich jetzt gerne nochmal besser verstehen, weil viele Redaktionen haben sich ja angefangen, konkretere Gedanken über ihre Community zu machen, weil sie dabei waren oder gerade eine Paywall gelauncht haben. Du sagst aber, das alte Paid-Content-Modell funktioniert nicht mehr. Warum nicht?
Also das Alte, muss ich jetzt mal sagen, das ganz Alte war ja, dass ich das, also früher waren Informationen knapp, so, und ich konnte dafür Geld verlangen, dass ich sie auf Papier druck zum Beispiel und verkaufe. Und eigentlich ist ja heute durch die Digitalisierung ist weder Information noch Haltung noch unterhaltsam, es ist mehr knapp. Das finde ich alles im Netz über soziale Netzwerke und im Prinzip alles kostenlos. Das heißt, ich kann nicht mit einem Preis von 40, 50 Euro im Monat erwarten, dass die nächste Generation mitmacht. Das geht aber nicht. Das ist das alte Paid-Content. Über das Neue müssen wir diskutieren. Ich hatte in dem Artikel im Journalist relativ gesagt, ja, ich glaube auch, das wird online nicht funktionieren. Ja, da habe ich doch ein bisschen Diskussion führen müssen mit Leuten und sagen, wie kannst du das jetzt sagen? Das geht wirklich hoch bei uns und das ist die einzige große Hoffnung, dass wir auch für digitales Geld kriegen. Also da muss ich sagen, das ist eine Diskussion, die man führen muss. Also zumindest wäre mein Plädoyer dafür, dass man einen großen, digitalen, offenen, kostenlosen Bereich hat, dann natürlich schon den Leuten die Chance gibt, für etwas mehr, für etwas Spezielles Geld zu bezahlen. Aber sag mal, die Ebene hier diskutierst du mit, wir bauen da eine Community auf, die sollte nicht komplett hinter einer Paywall sein. Ich glaube, die Klugen machen das auch alle so, dass man schon einiges von dem Community-Leben mitkriegt, bevor man zumindest große Beträge zahlt.
Ja, interessant. Vor 2, 3 Jahren wurde sehr intensiv geredet über die Unterscheidung zwischen Membership-Modellen und Paid-Content-Modellen. Das heißt, primärer Treiber für dich als zahlende Nutzer ist entweder an bezahlpflichtige Inhalte zu kommen oder dein primärer Treiber ist Teil dieser Community in Form eines Membership-Modells zu sein. Also Guardian ist klassische Membership-Finanzierung. Und du sagst aber, eigentlich liegt die Zukunft in einem Hybrid. Das heißt, du kannst Paid Content als einen Trigger benutzen, aber dahinter muss eine starke Community mit Membership-Benefits stehen. Ist das richtig verstanden?
Also wieder das Thema Mansplaining. Ich sage nicht, so muss es sein, so muss es nicht sein. Ich bringe nur folgende Gedanken ein. Warum marschieren immer alle in dieselbe Richtung? Vor 10, 20 Jahren oder auch noch vor 5 Jahren, ich weiß gar nicht, wann das losging, mit Bild bezahlt, hat alle gesagt, im Internet verschenkst du alles und finanzierst es über Werbung. So, das war eine Weile, gab es nur das. Als Bild gesagt hat, hier, wir machen Abonnenten, wir machen eine Paywall auf, haben alle gesagt, das wird nie funktionieren. Ich weiß nicht, wie lange ist das her? 5 bis 7 Jahre ungefähr?
Ich glaube, das war so 2009.
Nee, Moment. Doch schon so lange wieder.
Okay, nee, Moment. 2012, glaube ich, war die Welt mit ihrer Paywall. Also, aber jedenfalls bestimmt.
Sagen wir mal, bis vor 10 Jahren sagten alle, im Internet muss alles frei sein. Jetzt sagen alle Zeitungen, alle publizistischen Einheiten, die Zukunft ist alleine dieses Paid-Modell. Es gibt nur noch ganz wenige, die sagen, das kann ich auch so finanzieren. Und warum gibt es nur diese zwei Welten? Warum rennen alle in die eine Richtung? Ist das wirklich gerechtfertigt, dass wir so viel Energie da reinstecken, haargenau auszuprobieren, welcher Artikel führt zu welchen Probeabos und so weiter? Klar, es ist schon gut, wenn wir ein Modell finden, wo man dafür bezahlt. Aber wir können uns auch mal Gedanken darüber machen, wie wir in den Community-Journalismus vielleicht auch Geldgeber mit einbauen. Nehmen wir mal das Beispiel der lokalen Zeitung. Ja? Die lokale Zeitung macht eine Diskussion über ein brennendes Problem, organisiert das, lädt alle Leute ein. So. Würde ich das hinter einer Paywall legen? Nein. Kann ich eine Finanzierung dafür finden? Ja. Weil die These, also wir kennen alle Gabor Steingart, er macht tolle Sachen, aber er hat die These mal aufgestellt, Werbekunden werden immer unverschämter. Die muss man total raushalten aus den Medien. Ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Im Gegenteil, oft werden Werbung und PR inzwischen zusammengelegt. Die Werbung versucht auch gesellschaftliche Haltung einzunehmen. Werte, Attraktivität für neue, für junge Zielgruppen ist ein Wert. Das heißt, die Werbung sucht mehr und mehr Gebiete, wo sie sagen können, wir sponsern da was, wir machen da mit, wir unterstützen das, wir wollen gern in diesem Umfeld gesehen sein. Also wenn ich eine Bühne baue für regionale, lokale Diskussionen, werde ich auch jemanden finden, der das sponsert. Das heißt, der da für Präsenz Geld bezahlt, das möglich macht. Also meine These ist, hab eine gute Idee, denk dir eine Veranstaltung aus, ein publizistisches Ereignis, was wirklich Nutzen bringt deiner Community, und organisiere es so, dass du jemanden findest, der das mitfinanziert.
Mit deinem eigenen Community-Journalismus-Portal Turi 2 habt ihr kein Paid-Content, korrekt? Und ihr macht reines Sponsoring?
Also Sponsoring machen wir nicht. Wir haben Werbeform einfach. Die Bücher gibt es normale Printwerbung und online gibt es jetzt haben wir mal einen Fall, dass es hier klingelt.
Das macht nichts.
Es hat geklingelt und ist weggedrückt, kein Problem. Sag nochmal deine Frage, können wir da nochmal ansetzen?
Sponsoring-Modell oder versus Paid Content oder Werbe, also in welcher Form, ja. Wie finanzierst du Turi 2?
Ja, also wir finanzieren ganz normal, ganz klassisch über Werbung. In den Büchern verkaufen wir Printwerbung, meistens so Imageanzeigen, und online gibt es mehr so aktionsgetriebene Anzeigen, wo ich will als Anzeigenkunde, dass jemand sich meinen neuen Podcast anhört oder die Pressemitteilung liest oder einfach wo draufklickt.
Finde ich interessant, weil ich glaube ja, also bei dir, du würdest ja, bin ich mir sicher, mindestens 10% deiner Audience dazu bekommen, für Community zu zahlen.
Ja, aber ich brauche es nicht. Also ja. Dann schließe ich ja wieder ganz viele aus und mache den Kreis klein. Also wir haben ja sogar das Modell erfunden, dass sogar unser Buch kostenlos ist. Wir haben einfach festgestellt, dass das verdammt schwer ist und das zu verkaufen, in den Buchhandel zu gehen, Bahnhofsbuchhandel, das sind Riesenaufwand, die da hinzuschicken, und dann kommen sie teilweise wieder zurück. Am Ende hast du nicht viel verdient. Also wir haben halt einen Vorteil. Dadurch, dass wir das Buch kostenlos verschicken, können wir die Güte des Verteilers selber definieren. Mhm. Also wir schicken das den wichtigsten 10.000 Leuten in Sachen Meinungsmacher in Deutschland, Journalisten, Marketingleute, Spitzen aus Wirtschaft und Politik. Und dadurch haben wir eine so spannende Zielgruppe, dass wir es einfach über Anzeigen finanzieren können. Mhm. Sozusagen ein gehobenes Anzeigenblatt.
Mhm. Und wenn ich jetzt nicht zu den 10.000 gehören würde und sage, ich möchte das trotzdem haben, dann kann ich es bei euch umsonst bestellen?
Nee, dann kann ich es online kostenlos lesen.
Okay.
Als das E-Paper haben wir ganz frei gemacht, um die Reichweite zu erhöhen. Also wir haben einfach das Modell rumgedreht. Wir wollen niemanden reinlocken in ein Abo, sondern wir wollen die beste Bühne bauen für unsere Anzeigenkunden auch, ne?
Interessant. Ich würde jetzt noch mal gerne zurückgehen in die Konkretisierung des Wies von Community-Journalismus. Du hast am Anfang ein paar Sachen gesagt, die ich auch in der Vergangenheit super oft gehört habe. Wir müssen mehr zuhören oder wir wollen Journalismus auf Augenhöhe und wir wollen Leserinnen mit Respekt behandeln und so weiter. Also raus aus dem Elfenbeinturm. Und wie wird das zu einer konkreten täglichen Praxis von einer Haltung zur Praxis?
Gut, am Anfang steht die Haltung und das ändert ja schon mal ganz schön viel. Ne? wenn ich bei jedem Thema überlege, sind wirklich wir hier am Redaktionstisch die alle Fragen beantworten wollen und können? Oder sind wir nicht auch blockiert oder haben immer dieselbe Sicht? Wollen wir nicht rausgehen damit und unsere Community fragen? Mhm. Dann kann ich also ganz schnell anfangen, mir auch Leute aufzubauen, wo ich merke, hier sind totale Experten oder total unterhaltsame Leute, Leute, die Kolumnen schreiben können, Leute, die Input geben können, Leute, mit denen man diskutieren kann. Dass ich immer schaue, welche Fragen muss ich wirklich selbst lösen und bei welchen ist es besser, ich frage meine Leser oder sogar noch eins weitergehen, was bewegt überhaupt meine Leser?
Mhm. Ja.
Ich sag mal ein Beispiel, wie wir es machen. Ich weiß, du willst sozusagen für deine Hörer wieder die totale Handlungsanweisung, aber vielleicht kann dein Hörer das dann umsetzen. Ich habe dich unterbrochen.
Ich wollte eigentlich gar nicht in Richtung Handlungsanweisung, sondern ich wollte das einmal nochmal plastisch machen an dem Beispiel des Genderns, wo ihr sehr transparent eure Überlegungen mit eurer Community, wie man es denn richtig macht, geteilt habt und dann eine Entscheidung getroffen habt zum generischen Femininum. Das heißt, für ein Jahr oder 18 Monate, einen selbst auferlegten Zeitraum, probiert ihr es aus, immer das Feminin als Default zu nutzen, statt das generische Maskulinum. Genau. Und das ist ja aber, würde ich jetzt mal von ausgehen, nicht eine, wenn ihr jetzt eine Abstimmung mit eurer Community gemacht hättet, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das das Mehrheitsvotum gewesen wäre. Und jetzt ist aber trotzdem entschieden. Wie ist diese Entscheidung um und mit eurer Community zustande gekommen? Und was sind jetzt eure Erfahrungswerte davon?
Also, noch ist nichts entschieden. Wir haben irgendwann das Problem gesehen. Übrigens, das Problem siehst du erst, wenn du Diversity zulässt. Ne? Also eine Weile lang hätte gar niemand darüber diskutiert. Turi 2 war früher der Untertitel für Medienmacher. Mhm. Niemand hat gesagt, ja, wieso schließen wir da die Frauen aus? Also ist eben halt 12 oder 13 Jahre her. Und irgendwann war mal eine junge Mitarbeiterin, die Elisabeth, und dann haben sie gesagt, wollen wir das nicht mal machen? Und dann haben wir Älteren gesagt, ja, braucht's das? Haben sie ein bisschen überlegt und gesagt, na gut, aber das ist hier berechtigtes Anliegen, machen wir es mal. Haben das Gender-Sternchen eingeführt. Dann haben wir wieder auf alle gehört, gab es Feedback. Es war für mich kein Problem. 2 oder 3 Leute haben gesagt, ich bestelle ab. Das waren aber wirklich ältere Männer, die auch sozusagen immer schnell bei den Beleidigten sind, die jetzt auch keine super wichtigen Leute für uns waren, haben gesagt, okay, das können wir ertragen, wenn wir uns entscheiden müssen, machen wir etwas, was für die junge Generation ist oder etwas für die ältere, dann machen wir es für die junge, weil die sind schließlich die Zukunft. Die anderen gehen ja demnächst in Pension, die das total nicht haben können, dass da ein Gender-Sternchen ist. Haben das also eingeführt mit dem Gender-Sternchen, waren relativ lange happy damit. Und ich habe aber gemerkt, und auch andere haben es immer wieder gespiegelt, wenn dann in so einem Artikel 5 Sternchen sind und so, dass dieses Sternchen dann auch eine schwierige, es ist eigentlich der auffälligste Buchstabe oder das auffälligste Zeichen, was du nehmen kannst. Weil ein Sternchen bedeutet ja normalerweise, ich habe das noch so gelernt, das ist ein Sternchen, hier gibt es eine Anmerkung dazu. Aufgepasst, hier gibt es noch mehr. Und wenn du das im Lauftext hast, da haben sich viele Ältere nicht dran gewöhnt. Und dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir mal was anderes. Und die Älteren haben ja immer argumentiert, die Frauen sind ja mitgedacht. Ihr verwechselt das ja. Das ist ja ein generisches Maskulinum. Das bedeutet ja gar nicht, dass die Frauen ausgeschlossen sind. Dann haben wir gesagt, na gut, jetzt probieren wir es mal mit der weiblichen Form. Mal schauen, ob wir uns daran gewöhnen, dass die Männer mitgemeint sind. Einfach, weil wir sagen, die Hälfte unserer Leser ist Frauen. Jetzt war ja jahrhundertelang eigentlich ungerecht. Jetzt probieren wir es mal andersrum. Und zuerst habe ich am ersten Buch oder so gesagt, nee, das geht gar nicht, man gewöhnt sich nicht dran. Das müssen wir wieder umstellen, vielleicht probieren wir es mit dem Doppelpunkt. Wir haben es diskutiert im Clubhouse, wir wollen eine Umfrage dazu machen bei den Lesern. Aber jetzt merke ich langsam, dass man sich doch gewöhnen kann. Also zumindest bei Turi 2, ich habe es auch mehrmals, also zum Beispiel haben wir Miki Beisenherz, einer der wichtigsten Meinungsmacherinnen, er hat das kommentiert, hat es gar nicht gemerkt, dass er als Meinungsmacherin mit subsumiert wird. Das heißt, es fängt langsam an zu funktionieren. Und in letzter Zeit kriegen wir öfter mal so in PLs übrigens, euer generisches Feminin finde ich super. Wir kriegen auch mal ein Feedback, wo jemand sagt, geht gar nicht. Also wir wissen es noch nicht. Also wir sind da unterwegs, wir hören total auf die Community. Es gibt nicht eine, wir würden es eigentlich ganz gern bei Gelegenheit noch mal weiter diskutieren. Wir sind nicht im Besitz von irgendeiner höheren Weisheit. Das ist echt eine Frage der Perspektive. Und da wir die 22-jährigen Frauen genauso erreichen wollen wie die 63-jährigen Männer, ist es einfach noch in der Diskussion.
Es ist super spannend. Was ist der Zeitraum, den ihr dem generischen Femininum erstmal in dieser ersten Testrunde noch gibt?
Also wir haben gesagt ein Jahr und zwischendrin haben wir gesagt, nee, das beenden wir früher. Und jetzt, wo wir mehr und mehr auch ein Feedback kriegen, dass meistens Frauen dann auch sagen, finde ich total gut. Und auch von Männern wie Micky Beisenherz rüberkommt, er hat sich dran gewöhnt. Er hat ja auch gesagt, es ist eine Höflichkeit, wie die Tür aufhalten, die Frauen zu inkludieren. Und ich sag mal, nach so vielen Jahrhunderten, die Frauen sind mitgedacht, kann ich zumindest, auch wenn ich 60 bin und ein alter, weiser Mann bin, kann ich sagen, na gut, dann machen wir es jetzt vielleicht mal eine Weile umgekehrt. Also ein Jahr machen wir es mindestens und dann schauen wir mal. Diskussionen laufen.
Ich stelle mir diese Diskussionen bei euch intern sehr sozusagen, wie groß ist euer Team?
Also wir sind jetzt insgesamt 20 Leute, 10 davon festangestellt.
Mhm. Wie ist das, wenn man größer ist und dadurch auch siloartiger organisiert, wie das traditionellere Häuser häufig sind? Wo siehst du so die Verantwortung für solche sehr community-relevanten Entscheidungen?
Ja, also du würdest sagen, sozusagen, in welcher Abteilung das aufgehoben ist, sich um die Community zu kümmern?
Ja.
Also ich weiß nicht, ob die Frage so sinnvoll ist. Das ist irgendwie so sinnvoll wie, zu welcher Tageszeit kümmerst du dich um gesunde Ernährung?
Es ist, finde ich, genau die richtige Antwort. Ich finde das so ein bisschen, richtige Antwort, aber Innovation finde ich das gleiche Thema. Vergleichbar. Wo auch eine Zeit lang das in separate Teams organisiert und delegiert wurde.
Oder Digitalisierung. Irgendjemand ist für Digitalisierung zuständig früher oder so. Nee, das muss einfach gelebt werden und es muss diskutiert werden.
Also
und natürlich gibt es jemanden, der die Entscheidung treffen muss, wahrscheinlich im großen Unternehmen. Am Ende sind es dann auch Budgetentscheidungen, aber man muss es einfach versuchen, als Haltung, als Kultur reinzubringen. Wir alle schauen, dass wir sagen, wir nehmen uns selber ein bisschen zurück. Wir sind nicht der Meinung, dass jeder ständig Kommentare von uns lesen will, Ich-Reportagen und so weiter, sondern wir überlegen uns, wie schaffen wir wirklich nützliche Angebote für die Community. Und weil eine These, die ich glaube ich hier noch nicht gesagt habe, ist, was ist das größte kommunikative Bedürfnis des Menschen, belehrt zu werden? Nein, das größte Bedürfnis ist eigentlich, gehört zu werden. Gerade in dieser Zeit, wo jeder sendet und wo es eine absolute Kakophonie von Stimmen gibt, wo du auf allen möglichen Wegen beschossen wirst mit Informationen. Also ein wirkliches Bedürfnis ist doch sozusagen, dass du mitdiskutieren darfst, dass du sagst, hier, das ist eine tolle Gruppe, da kann ich mal selber meine Gedanken, auch mal Haltung überprüfen, da kann ich mich einbringen, da bin ich in einem Gespräch, da werde ich gehört. Also wenn ich schaffe, eine Community aufzubauen, die eine Bühne beinhaltet, wo man sagt, du darfst auch mal drauf oder wenn du möchtest oder was hast du für eine Idee für den Spielplan dieser Bühne. Also wenn ich das schaffe, dass die Leute mit reinziehe, dann haben die mit Sicherheit da eine größere Bindung, als wenn sie sagen, ja, da hole ich mir gelegentlich Informationen.
Ich muss mich gerade total zurückhalten, nicht so nicht unser Startup Opinory da reinzuwerfen, weil das ähnliche Grundsätze verfolgt.
Aber macht das doch mal, weil dann können wir es ja an dem Beispiel mal nehmen. Also ihr macht ein Tool, wo man einfach abstimmen kann.
Genau, also ich muss einmal zum Disclaimer sagen, ich habe Feedback von der OMR Media Community erhalten. Das ist so ein bisschen irritiert, wenn ich da immer dann wieder mein Startup reinwerfe.
Okay. Ja.
Aber ich kann es trotzdem ganz kurz sagen. Wir haben ein Tool, was es Nutzern, Leserinnen ermöglicht, mit einem Klick sich mitzuteilen, was kein qualitativer, tiefgehender Beitrag ist, der zu vergleichen ist mit einem Beispiel in einer Kommentarspalte, aber ausgegangen ist von der Beobachtung, dass das halt sehr, sehr wenige Leserinnen sind, die sich dort überhaupt äußern. Und ansonsten sind die Möglichkeiten, sich zu beteiligen in redaktionellen Inhalten, extrem rar gesät. Und deswegen wollten wir einen inklusiveren Kanal schaffen, in dem sich Leserinnen mitteilen können und Redaktionen wiederum ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Community zu zentralen Themen positioniert. Also Beispiel ihr, ich würde euch jetzt sagen, baut eine Umfrage in euren Newsletter ein, immer mal wieder, und holt euch den Puls, wie sich die Haltung zum generischen Femininum entwickelt, was dann wiederum auf einer Kurve zu verfolgen ist.
Ja, oder ja, das ist ja geschickt gemacht bei euch, weil ich klicke auch immer nur drauf, gar nicht so sehr, weil ich meine Meinung loswerden will, sondern weil ich wissen will, wie ist denn da die Tendenz bei dieser Taronadel? Und dazu muss man ja selber mitmachen, ne? Richtig?
Genau.
Das ist ja dann der Trick und dann sieht man es und schon hat man es gemacht. Also ich finde das ein gutes, niederschwelliges Einstiegsangebot, gerade für Massenmedien. Ne?
Ja.
Unsere Community ist ja so überschaubar, dass wir natürlich auch sagen, können wir Dinge wie Diskussionen. Audio war ja, Clubhouse war ja, sind wir voll draufgesprungen, weil wir eigentlich sagen, unsere Community, da ist sie richtig gut zu bespielen. Jetzt ist Clubhouse selber runtergegangen. Also da trifft man eigentlich nur die Leute jetzt nur noch, die man selber hinbringt. Deswegen muss man natürlich überlegen, geht man damit auf Clubhouse oder macht man Videotalk oder jetzt, wo es wieder geht. Wir haben eigentlich traditionell immer so kleine Partys gefeiert, wenn die nächste Edition raus ist. Das wollen wir auf jeden Fall wieder machen im Januar. Aber so einen virtuellen Clubraum aufzubauen, also eine Stelle, wo man diskutiert, das ist bei uns jetzt nur ein bisschen nach hinten geschoben. Das werden wir aber ab Herbst ganz stark wieder machen. Mhm. Aber so eine Idee, vorab mal so ein Abstimmungstool einzubinden, ist sicher eine gute Idee. Können wir ja nachher,
Ich wollte diesen Podcast nicht für einen Pitch instrumentalisieren. Das ist peinlich. Aber lass uns da trotzdem
mal weitermachen. Aber Pia, ihr seid relativ erfolgreich mit diesen Dings. Ich sehe das fast überall mit diesem Abstimmungstool. Das heißt, das Bedürfnis ist ja schon da. Ihr habt ja schon einen Zeitgeist da auch getroffen.
Das Bedürfnis ist da und vor allem sieht man einfach ein anhaltendes Bedürfnis bei Leserinnen, sich mitzuteilen.
Wie viel Mitarbeiter habt ihr inzwischen?
Oh, wir sind so, es schwankt immer mal wieder, je nach Phase. Wir sind aktuell so knapp 40.
Ja, toll.
Super. Aber ich möchte nochmal zurück zu euch und zum Community-Journalismus und zu einer Frage. Also, wenn ich eine Redaktion bin, die aus einer ganz anderen Realität kommt, du kennst deine Abonnenten, also eure Community, die kennst du reihenweise beim Namen und hast eine sehr große Nähe zu denen und pflegst die auch, schreibst ja auch persönlich E-Mails und so weiter. Aber wenn ich eine Redaktion bin, die aus einer ganz anderen Realität kommt, wo es irgendwie ein externes Callcenter gibt, das Abonnentenbeschwerden annimmt und so weiter. Also so, wie baut man diese Nähe und das Vertrauen auf, wenn die nicht in der Tradition und im Haus bisher verankert war? Wie nähert man sich?
Tja, gute Frage. Da habe ich jetzt auch keine perfekte Antwort dafür. Was auf jeden Fall immer hinderlich ist, wenn zu viel outgesourced wird oder wenn alles nur so in Abteilungen stattfindet. Ne? Also wenn ein Redakteur niemals eine Beschwerde gehört hat oder niemals ein Gespräch über das Thema abonniere ich oder abonniere ich nicht oder ich will abbestellen, weil also eine zu arbeitsteilige Silo-Denken nennt man es heute, glaube ich, auch. Also wenn die Gesellschaft, also wenn der Journalismus oder das Medienunternehmen zu extrem arbeitsteilig organisiert ist, das ist ein bisschen gefährlich. Ne? Mhm. Also zum Beispiel ein Teil von unserem Erfolg ist, dass wir nicht komplett, also Verlag und Redaktion hat aus guten Gründen trennt man die, aber in der Digitalisierung ist es auch wieder Quatsch. Wenn der eine rechnet nur die Zahlen, der andere macht nur seine schönen Artikel und wo wird eigentlich drüber gesprochen, was das nächste Projekt ist, was man angeht. Das ist ja auch weitgehend aufgehoben. Also ja, vielleicht macht man dann mal ein Praktikum oder eine Hospitanz in der Beschwerdestelle.
Ja, das ist eine gute Idee.
Letzte Frage. Oder man nimmt den Leiter von der Beschwerdestelle mal mit rein in Strategiediskussionen oder in redaktionelle. Also ja. Mauern einreißen, zumindest gelegentlich mal in die andere Abteilung reinschauen, vielleicht gar nicht zu strikt die Abteilung aufbauen. Oder wenn junge Leute kommen, die eingelernt werden, vielleicht mal durch alle Abteilungen des Hauses schleusen, einschließlich der Beschwerdestelle.
Ein geeignetes Format finde ich auch Leserbesuche. Ich erinnere von, das ist aber schon lange her, aber als ich bei der Welt war, da kamen dann immer mal wieder, wurden ausgewählte Lesergruppen nicht für Fokusgruppen eingeladen, die immer sehr artifiziell waren in so der Gesprächssituation, aber es wurden Gruppen eingeladen, die zur Newsroom-Besichtigung. Und das war in der Zusammensetzung dieser Gruppen, in den Fragen, die sie gestellt haben, so in den da hat man ein Gefühl dafür bekommen, wer sind diese Leute. Also vor allem im Aufeinandertreffen in der eigenen Sphäre versus in einem externen Raum. So.
Ja, man kann ja auch redaktionell versuchen, ein bisschen die Community zusammenzuhalten. Also wir haben zum Beispiel, wenn ich das Beispiel noch erzählen darf oder soll, in der Pandemie haben wir ja plötzlich sämtliche Partys absagen müssen. Ne? Wir hätten eigentlich vier schöne Partys in ganz Deutschland gehabt rund um das Buch Fußball. Und das ging ja dann alles nicht mehr. Und dann war plötzlich die Frage, wie kannst du eigentlich so ein bisschen Community-Feeling ohne Treffen herstellen? Und da haben wir halt gesagt, wir bauen so ein bisschen die anderen Dinge aus. Da kam dann Clubhouse, diese Diskussion, Videorunden haben wir gemacht oder auch innerhalb der Redaktion zum Beispiel, dass wir dieses Köpfe ausgebaut haben, dass jeden Tag ein neuer Kopf vorgestellt wird, der neu in der Datenbank ist, als Meinungsmacher. Oder jetzt, was wir gerade ein bisschen ausgebaut haben, diese Geburtstagswünsche, ja, so einfach sagst, ach, den gibt's noch und der erzählt dann einfach mal, heute ist, glaube ich, Stefan Aust 75 geworden und hat was erzählt, ich habe es gar nicht auf dem Schirm, was er erzählt hat, aber eine Community heißt halt auch, dass du dir bewusst wirst, wer eigentlich die anderen sind, so, und dass ein Zusammengehörigkeitsgefühl ein bisschen wächst, und das kann man auch redaktionell, finde ich, schon ein bisschen darstellen.
Ja. Total. Da finde ich auch eine interessante, also Routine von dem Checkpoint, Tagesspiegel Checkpoint Newsletter Team, die auch diese Geburtstagsgrüße als stehendes Format haben, wo es dann aber eben nicht Stefan Aus ist, sondern Erna Müller aus Steglitz, der gratuliert wird. Und ich auch ein starker Treiber vom Community-Empfinden und Gefühl und Verständnis. Ich möchte noch mal an den ganz, ganz doll an den Anfang gehen zuletzt. Oder an die Wurzel. Nämlich am Ende entscheidet ja schon immer über die Zukunft, wie der Nachwuchs ausgebildet wird, mit welchen Haltungen, mit welchen Prinzipien, mit welchen auch Routinen, die ausgestattet werden. Was müsste sich für einen Community-Pivot im Journalismus, in der Journalistenausbildung ändern?
Tja, das ist wieder so eine 5.000-Dollar-Frage, wie mein Politikprofessor gesagt hat. Also, oder jetzt die Millionenfrage bei, wenn wir das alles wüssten. Also ich denke, Haltung und dann den Weg gehen. Also sozusagen die Richtung ganz klar in die Augen nehmen. Also das heißt, das Höchste der Gefühle ist nicht alleine der super, super geschriebene Artikel, Kommentar, sondern es ist ganz genauso wichtig jetzt bei uns, wer die Geburtstagsrubrik betreut, die größten Talente vielleicht mal, die Köpfe des Datenverzeichnisses machen lassen, dass die ein Gefühl haben. Also dieses unfassbar Vorteilhafte, dass ich 1856 Abonnenten vom Kressreport alle mal durchgeguckt hatte und sie alle irgendwie kannte vom Namen her. Mhm. Das kannst du natürlich einem Volontär nicht, aber alles tun, damit sie nicht abgehoben sind, damit sie nicht denken, sie schreiben für die anderen Journalisten. Also sie nicht denken, das höchste Ziel ist, den Journalistenpreis XY zu gewinnen, sondern das Höchste, was du erreichen kannst als Journalist, ist, dass du, glaube ich, ein gutes Gefühl für deine Community hast, dass du da was organisierst, was aber dann nicht am Ende heißt, dass du die ganzen Preise gewinnst, gewinnst oder der weltbeste Schreiber bist, sondern dass du was schaffst, was eine Community ist, was nützlich ist für alle. Also sozusagen lernen von der ganzen Haltung her, es geht nicht darum, dass du der größte Schreiberstar oder Fernsehstar oder Podcaststar bist. Das hilft natürlich, wenn du Namen hast und Personal Branding, alles schön und gut. Aber viel mehr kommt dabei raus, wenn du sozusagen schaffst, eine tolle Community zu schaffen. Die Ziele sind dann einfach ein bisschen andere.
Ja.
Ne? Ist eher so ein gemeinsames. Also wir wollen, also das Tollste ist, wenn, vielleicht ist das Höchste dann nicht der Journalistenpreis, sondern die Anzahl der Leute, die dann zu so einem Forum kommen.
Ja, ja. Guter Punkt. Vielleicht müsste man auch tatsächlich einfach Drittel bis die Hälfte der Ausbildung mit Marketingpraxis und Übung ersetzen als reine versus reine Schreib- und Video- und Schnittübung. Weil das, im Ende ist das ja Marketing, was du betreibst im Aufbau einer starken Community.
Ja, wobei es beim Marketing auch wieder das eine oder das andere gibt. Ne? Es gibt natürlich eine alte Marketing-Schule, die sagt, zack, wie blase ich meine Botschaft raus, Penetration heißt das dann ja auch, ne? Wie penetriere ich mit dieser, das ist schon ein bezeichnendes Wort, durch viel Geld in die Hand. Es funktioniert ja heute nicht mehr. Also auch die Marken, auch im Marketing, versuchen sie auch eher eine Community aufzubauen. Also sozusagen zur Love Brand wirst du ja nicht, indem du einfach gigantische Geldsummen raushaust, sondern ich denke, Love Brands sind oft auch so die Marken oder das Marketing, wo die Leute sagen, ja, da bin ich irgendwie dabei. Ne? Das sind Dinge, die ich unheimlich gerne nutze. Das ist emotional positiv besetzt. Das heißt, also wir machen jetzt mit unseren Leuten keine Marketingkurse oder so. Das ist wirklich getrennt. Es gibt 3-4 Leute, die sozusagen sich um die Finanzierung kümmern. Aber dieses Denken, wen erreichen wir? Und wir sind super happy, wenn wir tolle Interviewpartner kriegen. Ja, also und wir schreiben viel weniger als früher so längere Porträts, wo der Schreiber so ein bisschen der Star ist. Mhm. Das habe ich früher selber ganz gern gemacht, wo man so jemanden so ein bisschen auch vorführt. Am Ende weiß ich besser als der, wer er ist. Und das haben wir uns total abgewöhnt. Also wir finden sozusagen, das ideale Format ist ein Interview, gerne auch als Audio, als Video, aber auch ein gedrucktes Interview mit tollen Fotos. Also wir versuchen wirklich die Community, dass der das da ist und nicht der Schreiber.
Ich finde das ein richtig gutes letztes Wort. Und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke mir auch.
Das war Peter. Wie immer freue ich mich auf Rückmeldungen über Bewertungen, Gästevorschläge und konstruktive Kritik auf allen üblichen verdächtigen Wegen und Kanälen. Und bis dahin sage ich ciao und bis zur nächsten Folge.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.